Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, dass doch manche an diesem verführerisch sonnigen Samstag eine Priorität gesetzt haben, die ihr hoffentlich nicht bereuen werdet, nämlich dass das Wort Gottes eine Kraft hat, uns nähren kann, uns stärken kann in einer Weise, wie es ein Ausflug ins Grüne nicht kann. Ja, ich denke, das ist ein wunderschönes Thema, das ihr da euch auch ausgesucht habt. Ein sehr wertvolles Thema. Wenn der Herr Gnade schenkt, dann werden wir heute, denke ich, manches hören, was uns im Glauben stärkt und was uns auch hoffentlich in unserem Alltagsleben in der Gemeinde verändert. Man könnte ja sagen, Gemeindeleben aus biblischer Sicht, was hat es mit unserer Praxis zu tun? Was ist das überhaupt für ein Thema? Ist überhaupt so arg hilfreich? Besonders der erste Vortrag, die Gemeinde in Gottes Heilsplan, ihr Wesen, ihr Berufung, ihr Ziel, das klingt sehr hochgestochen. Aber ich bin der Überzeugung, dass es für uns ganz, ganz wertvoll ist, wenn wir einen durch Gottes Wort geschärften und geweiteten geistlichen Blick haben, gerade auch für unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde, die örtliche Gemeinde, in der wir leben, die hat zwei verschiedene Seiten. Die eine Seite ist die äußerliche, die menschliche, die manchmal allzu menschliche, wo es Schwierigkeiten, Konflikte gibt, Fehlentwicklungen, die eigentlich gar nicht sein sollten, die einem Mühe machen. Und auf der anderen Seite gibt es die innerliche, die geistliche Seite der Gemeinde. Was ist das Wesen der Gemeinde? Wodurch unterscheidet sie sich von irgendwelchen menschlichen Vereinen und Institutionen? Was sind Gottes Absichten mit der Gemeinde? Und ich glaube, wenn wir das von Gottes Wort her tiefer beleuchten, dann hat es eine sehr segensreiche Auswirkung auf unser geistliches Leben und auch auf unsere Gemeinde, ganz konkret auch im Alltag. So wünsche ich mir das auch und so hoffe ich, dass wir das in diesen Vorträgen erleben. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Rudolf Eberzhäuser, ich bin 65 Jahre alt, seit 1984 mit meiner lieben Frau Undine verheiratet. Der Herr hat uns 10 Kinder geschenkt und wir haben ein relativ bewegtes geistliches Leben hinter mir. Ich bin erst mit 30 Jahren zum Glauben gekommen, nachdem ich früher ein Alt-68er Marxist, Leninist und Maoist war. Ich habe also womöglich mit unserem ehemaligen Außenminister und mit unserem jetzigen Ministerpräsidenten zusammen irgendwann mal demonstriert auf irgendeiner Straße in einer anderen K-Gruppe als sie. Aber naja, das war also so die Vergangenheit. Dann hat Gott es so geschenkt, dass ich ausgeschlossen wurde aus meiner K-Gruppe und damit brach für mich eine Welt zusammen und das war sehr heilsam. Ich war also der festen Überzeugung gewesen, dass der Sinn meines Lebens darin besteht, die proletarische Revolution herbeizuführen und bessere Gesellschaftsverhältnisse zu schaffen, wo letztlich ein neuer Mensch und ein Paradies auf Erden am Ende stehen würde, nämlich der Kommunismus, der ja übrigens aus der Bibel geklaut ist in seinen Idealen. Ja? Wir wissen wahrscheinlich, Marx war Jude, er hatte übrigens auch eine christliche Prägung mal am Anfang und er hat das Ideal des Kommunismus, dieser klassenlosen Idealgesellschaft aus den biblischen Aussagen über das tausendjährige Reich gestohlen. Und er hat gesagt, das, was der Messias verheißen hat, das machen wir selber mit eigener Kraft. Ja? Damit ist er grandios gescheitert, wie auch alle Marxisten. Ja, das ist, aber das ist nur nebenbei. Bei mir war es dann so, dass ich anfing, überhaupt erst mal darüber nachzudenken, dass es ein höheres Wesen geben muss. Das war schon viel. Wir waren ja Atheisten, militante Atheisten. Und ich habe zunächst mal eine Suche hinter mich gebracht in der Esoterik. Ich habe Yoga betrieben, Zen-Meditation, alle möglichen taoistischen, hinduistischen, religiösen Bücher gelesen und auch andere Dinge noch ausprobiert, Anthroposophie und so weiter. Und irgendwo war es frustrierend, dass jeder erleuchtete Meister gesagt hat, ich habe den Weg zum wahren Leben und die haben sich alle widersprochen. Und da gab es auch immer wieder manche Dinge in diesen Lehren, die waren etwas seltsam. Ja? Ein Tai-Chi-Meister hat mir mal damit geprahlt, das ist ja so eine Meditationsübung, dass er solche Kräfte hätte, dass er einen Menschen töten könnte, wenn er wollte. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht ganz das, was ich suche. Ja? Das waren also so die Dinge, Und irgendwann bin ich mit 28 dabei gelandet, dass ich gesagt habe, jetzt liest du doch einfach mal die Bibel. Die Bibel war für mich eigentlich uninteressant, das Christentum auch. Ich hatte es nur in seiner liberal-kirchlichen Gestalt kennengelernt, kannte keine lebendigen Christen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist die Bibel für uns Mitteleuropäer spirituell doch ein bisschen angemessener, angepasster als diese ganzen fernöstlichen Sachen. Ich habe sie gelesen und durch Gottes Gnade wurde mir der Herr Jesus ganz groß. Ganz besonders durch das Johannesevangelium. Und dann durfte ich mich bekehren im Alter von 30 Jahren zu dem Herrn, eigentlich aufgrund vom Bibellesen. Und das war große Gnade. Ich durfte dann auch meine Frau bald kennenlernen und heiraten. Und im Grund war es dann so, dass wir zunächst mal in so einer Methodistengemeinde waren, einer Freikirche, die eine schöne Vergangenheit hatte, aber in der Gegenwart damals schon ziemlich schwierig war. Der ältere Pastor war noch gläubig, hat auch noch halbwegs gute Predigten gehalten. Der jüngere Pastor kam frisch vom Seminar, war bibelkritisch bis unter die Fußspitzen und hat versucht, uns zur Ökologie und zur Friedensbewegung zu bekehren. Ja? Also die Jungfrauengeburt war nicht echt, die Auferstehung war nicht echt, es gibt kein blutiges Sühnopfer, also da war alles dabei. Und es hat uns damals große Not gemacht als junge Christen. Und dann kam eine ältere Frau auf uns zu aus der Methodistenkirche und hat gesagt, ihr sucht doch nach mehr. Ich will euch sagen, wo ihr es finden könnt. Dann hat sie uns in einen Hauskreis geschickt, einen charismatischen Hauskreis mit Zungenrede, mit Prophetie, der sich so abseits der Gemeinden in Leonberg bei uns in unserer Heimatstadt getroffen hat. Und erstmal war ich sehr skeptisch und kritisch gegenüber dieser Charismatik. Ich hatte auch warnende Bücher gelesen, aber letztlich war da doch ein gewisser Ehrgeiz, ein gewisser Wunsch, dass ich auch so ein Prophet werden könnte, der neue Worte Gottes weitergibt. Und letztlich haben wir uns dafür geöffnet, für die Charismatik, haben uns in Altensteig taufen lassen, die Hand auflegen lassen und empfingen die Zungenrede und diesen falschen Geist der Pfingstler. Das war 1986. Und wir haben dann 4 Jahre lang mit voller Begeisterung in der charismatischen Bewegung mitgewirkt. Wir haben echt geglaubt, das ist die große endzeitliche Erweckung, die Millionen Menschen ins Reich Gottes bringen wird. Und wir sind mitten dabei als die Vorhut der großen Geistesbewegung, als die großen Wunderwirker und Propheten. Es war so unsere Sicht. Und wir haben uns immer weiter von dem Herrn entfernt. Wir kamen in diese extreme charismatische Richtung von Kenneth Hagin und Wort des Glaubens, wo man nicht mehr bittet und betet, sondern befiehlt und in Existenz spricht und sich auf einer magischen Ebene bewegt. Ja? Also ein fortgeschrittener Charismatiker, der bittet nicht mehr um Hilfe, sondern er spricht Gesundheit in Existenz über sich selbst oder andere. Er setzt Geld frei, anstatt darum zu bitten, dass der Herr einem Gnade gibt. Und er wird gelehrt mit diesen magischen Irrlehren, dein Wort hat genau dieselbe schöpferische Kraft wie das Wort Gottes. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Wenn du sprichst, dann geschieht es auch. Ja? Das ist eine teuflische Verführung, das haben wir aber nicht erkannt damals, sondern wir dachten, wir bewegen uns von einer Höhe des Glaubens zur nächsten. Bis Gott in seiner Gnade dafür gesorgt hat, dass wir aufgewacht sind aus diesem Rausch. Und das kam daher, weil eben bei uns plötzlich anfing, der große Prophet, der unser Gemeindeleiter war, hat also angefangen, den Leuten die Hände aufzulegen und dann fielen immer mehr Leute da rückwärts in Trance. Und dann gab es die großen Weissagungen über diese Leute und irgendwie wurde uns unbehaglich und wir haben gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss dazu sagen, für einen Charismatiker ist es ganz, ganz schwierig, überhaupt einen kritischen Gedanken zu fassen. Erstens wird er überhaupt nicht in der Bibel unterrichtet und zweitens ist es so, dass er Angst hat davor, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen. Und diese Angst wird gezielt geschürt. Also wenn du Kritik hast an deinem Leiter, dann hast du schon fast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und musst ganz arg aufpassen, dass du nicht in die Hölle kommst deswegen. Ja? Und das heißt, wir haben lange gezögert, überhaupt irgendwie diese Dinge kritisch zu hinterfragen. Aber dann kamen eben solche Dinge, dass Prophetien, die von Yonggi Cho und von höchster Stelle da bestätigt worden waren, plötzlich nicht in Erfüllung gingen und in der Versenkung verschwanden, dass eben diese Phänomene auftraten mit diesem Toronto-Segen, diesem Umfallen. Und dann haben wir auch noch mitgekriegt, dass unser Gemeindeleiter praktisch in Lüge und moralischer Sünde lebte. Und gleichzeitig hat er aber Visionen, hat Engel gesehen, hat den Himmel offen gesehen, hat geweissagt über jedem und allem. Und dann irgendwann habe ich mir sagen müssen, das ist zwar ein Geist, der hier wirkt, aber das kann nicht der Heilige Geist sein. Weil wenn jemand in unbereinigter moralischer Sünde lebt, wirkt nicht der Heilige Geist in voller Kraft durch ihn. Und das war der Punkt, wo wir gemerkt haben, wir sind verführt. Das war ein Schock. Da brach unser ganzes geistliches Leben erstmal zusammen und wir haben uns zurückgezogen aus dieser charismatischen Gemeinde. Ich war da unter den Ältesten, habe zum Teil auch gepredigt, völlig unsinnigerweise als junger Christ. Ja, und dann haben wir ein Dreivierteljahr einfach für uns, sind wir für uns geblieben, haben gebetet, gefleht um Licht, um Klarheit. Es war uns ja alles mit der Bibel erklärt worden. Und wir haben nicht verstanden, was ist hier los. Und dann allmählich kam durch das Lesen der Bibel Klarheit. Ich durfte dann ein Charismatikseminar von meinem lieben Mitbruder Karl-Hermann Kaufmann hören. Das erste Mal war ich empört und habe gesagt, was fällt dem ein, dass der sagt, es gibt heute keine Wundergaben mehr. Und dann musste ich das Seminar durfte ich es nochmal hören, ein halbes Jahr später. Und dann fiel der Groschen und ich habe gemerkt, die Verführung ist von Anfang an, die Pfingstbewegung, da ist nichts Gutes dran. Ja? Am Anfang haben wir gedacht, so die Heiligungspfingster, die Konservativen sind noch ganz in Ordnung, nur die Charismatiker sind so durchgeknallt. Und dann haben wir gemerkt, nee, das Übel kam von 1901, von der Wurzel her. Die Berliner Erklärung kennt ihr wahrscheinlich zum Teil, wo Männer Gottes aus Deutschland nach jahrelanger Prüfung und viel Gebet gesagt haben, das ist ein Geist von unten. Kann ich heute nur unterschreiben. Aber das war eine Revolution, eine Erschütterung in unserem geistlichen Leben. Wir haben uns dann 92 losgesagt von diesem falschen Geist, von allen Handauflegungen, vom Zungenreden. Und dann begann ein Prozess der geistlichen Gesundung. Ich erzähle das so ausführlich, weil es eigentlich schon auch zu unserem Thema Gemeinde dazugehört. Ja? Weil wir leben ja in der Endzeit. Und heute gibt es so viel Christliches, was sich Gemeinde nennt, dass man ja völlig verwirrt sein kann. Und oft gar nicht genau weiß, wo geht es eigentlich lang. So ging es jedenfalls uns. Ja? Wir haben gerungen, wir haben nach gesunder Lehre gesucht. Und das eine Ergebnis war dann, dass der Herr mir Gnade gegeben hat, irgendwann ein Buch zu schreiben über die charismatische Bewegung Licht der Bibel. 1995, das war praktisch der Anfang meines geistlichen Dienstes. Wusste ich damals noch nicht, habe ich hauptsächlich zur Selbstverständigung geschrieben und für andere Charismatiker. Aber das war ein Versuch, einfach zu untersuchen, was sagt die Bibel und was sagen die Charismatiker. Wo liegt der Unterschied? Wo liegt die Verführung? Wo weichen sie von der biblischen Lehre ab? Übrigens, diese gelben Broschüren, die ihr da drüben auf dem Broschürentisch seht, die sind eigentlich alle Ergebnis auch von dieser Auseinandersetzung von der Bibel her mit gewissen Lehren. Gut, es ging weiter. Ich durfte 7 Jahre lang die Schlachterbibel mitrevidieren. Und das war für mich auch eine Art Bibelschule. Und auf der anderen Seite habe ich in der Zeit auch gemerkt, es gibt nicht nur die Charismatik, es gibt auch noch andere problematische Bewegungen und Strömungen innerhalb der Christenheit. Zum Beispiel die Gemeindewachstumsbewegung, die Emerging Church. Und der Skopus meiner biblischen Untersuchungen hat sich immer ausgeweitet. Ja? Und mir wurde auch immer klarer, wir leben in der Endzeit. Und in der Endzeit hat die Bibel selber eine ganze Anzahl von verführerischen Einflüssen vorausgesagt, falsche Lehren, falsche Propheten, falsche Wunderzeichen. Und das stimmt ganz genauso, wie es da steht. Das müssen wir höchst ernst nehmen, sonst gehen wir als Christen in dieser Zeit in die Irre. Das war so ein bisschen die Bilanz und der Herr hat mich selber irgendwo auch in der Zeit ermutigt und berufen, einen vollzeitlichen Lehrdienst auszuüben. Das waren einfach Glaubensschritte. Und der Herr hat es bestätigt, ich lebe also von Spenden aus dem Glauben, nicht irgendwo fest angestellt und konzentriere mich darauf, eben Bücher zu schreiben, Schriften zu verfassen, auch 2 Webseiten sind da mit dabei und eben auch Aufklärungsvorträge, biblische Lehrvorträge zu halten in verschiedensten Gemeinden. Soweit vielleicht zu meiner Person und damit eigentlich auch gleich zum Thema, denn wie gesagt, Die Christenheit ist heute etwas äußerst Verwirrendes und etwas, was viele Gläubige auch durcheinander bringt. In dieser Vielgestalt, in diesen seltsamen verschiedenen Institutionen, was ist Christenheit, was ist Kirche, was ist Gemeinde, was ist eigentlich die Gemeinde nach den Gedanken Gottes? Wir wissen, wie die Gemeinde nach den Gedanken der Menschen aussieht. Ja? Da haben wir mehr oder weniger viele Beispiele. Also bei uns gibt es allein 6, 7, 8 Gemeinden neben den großen Kirchen. Die meisten davon sind pfingsterisch oder charismatisch. Es gibt dann auch eine konservative Brüdergemeinde in Leonberg. Und ansonsten aber eigentlich eben die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die neuapostolische Kirche, die Adventistenkirche. Ja, so ein bisschen wie sonst auch oft. Ja? Je nachdem, wo man ist, gibt es diese ganze Landschaft. Und da müssen wir uns einfach fragen, wie hat Gott sich das gedacht? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen der Namenschristenheit und der wahren Gemeinde? Das wird so ein Thema sein, die Gemeinde in Gottes Heilsplan. Ist die Gemeinde identisch mit der Christenheit? Es gibt ja manche Evangelikale, die aus meiner Sicht ziemlich blauäugig sagen, nun ja, 2 Milliarden Menschen sind schon gerettet, haben das Evangelium schon gehört und 5 Milliarden müssen wir noch evangelisieren. Da sage ich immer, das ist total daneben. Warum? Nun, weil diese Evangelikalen ganz einfach jedes Kirchenmitglied der katholischen, der protestantischen, der orthodoxen Kirchen und der verschiedensten Sekten als gläubig, gerettet und wiedergeboren darstellen, bloß weil sie vielleicht mal eine Säuglingsbesprengung erlebt haben. Und das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ja? Die wahre Gemeinde besteht aus bekehrten, wiedergeborenen, Gläubigen, ganz allein aus denen. Und wir müssen leider feststellen, dass die allergrößte Mehrheit, bestimmt 99% aller Glieder der katholischen und der orthodoxen Kirchen sind nicht wiedergeboren. Ja? Sie haben zwar ein christliches Bekenntnis, aber sie haben nie das biblische Evangelium von der Rettung aus Gnade durch Glauben gehört oder auch angenommen. Ja? Ihre Wiedergeburt ist eine ganz andere. Die sagen, ja, mein Pfarrer hat mich als Baby rechtskräftig mit dem Sakrament der Taufe getauft und deswegen bin ich wiedergeboren und habe den Heiligen Geist und bin ein Kind Gottes. Das ist die Taufwiedergeburtslehre. Ja? Eine der schlimmsten Irrlehren in der Christenheit, die Millionen Menschen in eine falsche Heilsgewissheit verführt. Ja? Das Ergebnis kriegt man dann mit, wenn man bei einer Beerdigung ist und dann mitkriegt, wie ein evangelischer Pfarrer einen Menschen, der offenbar in Sünde gelebt hat und nichts von Gott wissen wollte, sagt, ja, aber er ist doch getauft und jetzt schließt ihn Gott in seine barmherzigen Arme und er darf im Himmel sich freuen mit seiner Lebenspartnerin zusammen. Ja, so ist es. Ja, so haben wir das selber erlebt vor einiger Zeit. Ja, also da wird die biblische Lehre vor der Rettung durch den Glauben an Jesus Christus und sein Evangelium, an das Wort von Christus, ersetzt durch eine zauberhafte Handlung. Es muss nur der richtige Priester sein, der von einem Bischof geweiht wurde, der angeblich auf Petrus zurückgeht. Was anderes brauchst du nicht zu deinem Heil. Glaube ist nicht notwendig, Christus ist nicht notwendig, aber der Priester muss richtig sein. Wehe, du hast den falschen Priester. Dann kommst du in die Hölle, wenn das zum Beispiel ein evangelischer macht, ja, der eigentlich nicht von Petrus abstammt in seiner Sukzession. Ja, das sind so diese Lehren, die in der Christenheit existieren. Und die Christenheit hat einen falschen Jesus und deswegen ist sie auch nicht gerettet. Ja. Ich kann das nur kurz erwähnen. Der katholische Jesus ist ein falscher Jesus. Es ist ein Götzendienst, den die katholische Kirche betreibt mit der Eucharistie, wo sie diesen falschen Jesus jeden Tag neu opfert für die Sünden. Vergebung der Kirchenmitglieder. Ja? Die Bibel aber sagt, der wahre Herr Jesus Christus, Hebräer 10, hat ein für alle Mal das Sühnopfer vollbracht, das für immer gilt. Ja? Sein falscher Jesus. Das muss uns klar sein, das ist nicht das biblische Evangelium und dieses Evangelium rettet niemand. Deswegen kann man von den 2 Milliarden schon mal gleich 1,2 Milliarden abziehen. Ja? Und dann kommt das falsche Evangelium der liberalen evangelischen Kirche. Ja? Die haben auch einen Jesus, Glauben kann man ja fast nicht sagen bei den normalen Pfarrern. Das ist ein Jesus, der kein Sohn Gottes ist, der nicht von einer Jungfrau geboren wurde, der nicht für die Sünden gestorben ist und der auch nicht auferstanden ist. Ja? Ist das der richtige Jesus? Ist das ein Evangelium, das rettet? Ihr Lieben, davon kann überhaupt keine Rede sein. Ja? Das ist ein falsches Evangelium. Und die Menschen, die sich darauf verlassen, dass sie von einem evangelischen Pfarrer als Säuglinge besprengt wurden und deshalb in den Himmel kommen, unterliegen leider einem tragischen Irrtum. Ja? Also, wir müssen unterscheiden zwischen der äußerlichen Christenheit, die sich zu einem Jesus, zu Christus bekennt, aber nicht in einer lebendigen Glaubensbeziehung zu diesem Herrn steht, und der wahren Gemeinde, die aus solchen besteht, die das Wort des Evangeliums gehört haben, die von Neuem geboren wurden, von Neuem gezeugt aus dem Geist und die durch einen Geist in einen Leib hinein getauft wurden. Ja, das ist die Geistestaufe und die zählt für die Rettung, nicht die Wassertaufe. Ist egal, du kannst dich auch mit 75 taufen lassen, aber wenn du nicht glaubst an den Herrn Jesus und nicht wiedergeboren wirst, dann nutzt dir auch deine Großtaufe nichts. Die Taufe bewirkt in sich gar nichts. Sie ist ein wichtiges Bekenntnis für jemanden, der schon gläubig ist. Aber sie bewirkt keine Rettung. Ja? Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und deswegen, die wahre Gemeinde ist die Gemeinde nach der Schrift, so wie die Apostel sie lehren. Wir dürfen nicht von dem Schein ausgehen, nicht von dem Bekenntnis der Lippen, sondern von der Realität. Stimmt das mit der Bibel überein? Und das ist übrigens auch der einzige Weg, wie wir in der heutigen verwirrenden Zeit überhaupt zum Ziel kommen. Ja? Da kommt dann die Adventistenkirche, ja, die erzählen uns dann, du musst den Sabbat halten, sonst bist du nicht gerettet. Die ganze Kirche ist eine Erfindung der Hölle und kommt in die Hölle. Nur die, die den Sabbat halten, werden gerettet. Ne? Das ist auch eine falsche Lehre. Ja? Die glauben an die Lehren einer falschen Prophetin, Ellen White, mehr als an die Lehre der Bibel. Ja? Und genauso die Neuapostolischen, die einem einreden wollen, wenn du nicht von einem realen Neuapostel die Hände aufgelegt bekommen hast, dann bist du auch nicht gerettet. Da hast du nämlich keinen Heiligen Geist und keine Rettung. Ja? Und das ist auch wieder nicht richtig, denn die Rettung kommt immer nur durch den Glauben an den Herrn Jesus, nicht an irgendwelche menschlichen Handlungen. Ja? Also das sind so Dinge, da müssen wir unterscheiden lernen, weil es gibt viel falschen Schein mitten unter dem Echten. Das ist unsere heutige Zeit. Ja? In 2. Timotheus 3, Vers 5 heißt es, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Das ist die heutige Realität. Ja? Und deswegen ist die Frage so wichtig. Ja, was ist denn wahre Gemeinde? Gemeinde nach der Heiligen Schrift. Und da wollen wir uns jetzt Gedanken machen, was da eben vom Wort Gottes her darüber gesagt wird. Wir können natürlich da nur einige Auszüge erwähnen. Vielleicht noch einmal zu dieser Frage der wahren Gemeinde. Zwei Auszüge aus dem 1. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus eine sehr fleischliche, eine ganz schön schwierige Gemeinde anspricht. Aber eine Gemeinde von Christen, die sich ohne Zweifel zu dem Herrn Jesus bekehrt haben und wiedergeboren waren. Lesen wir mal die ersten Verse von 1. Korinther 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes. Ekklesia steht hier, die herausgerufene Versammlung Gottes. Die zusammengerufene, durch Gottes Ruf berufene Gemeinde, die Gott selber geschaffen hat. Das ist der Gedanke. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Also die wahren Gläubigen, die haben einen Ruf erfahren. Den Ruf Gottes zum Heil. Das heißt, sie haben irgendwann durch das Wirken des Geistes Gottes gemerkt, ich muss mich bekehren, ich bin verloren. so wie ich mit meinen Sünden vor mich hin lebe. Ich brauche einen Retter und es gibt nur einen Retter, den Herrn Jesus. Ja? Das ist der Ruf Gottes, dass der Geist Gottes uns das über irgendwelche Kanäle klar macht. Und wir merken, Jesus Christus, das ist mein Leben, das ist meine einzige Hoffnung, mein Retter. Und dann sind diese geheiligt in Christus Jesus. Also die katholische Kirche kennt ja eine Menge Heilige, ja? Die evangelischen kennen ein paar weniger, Luther und Bonhoeffer und lauter solche Leute. Aber die Bibel kennt nur solche wahren Gläubigen, die auch Heilige sind. Warum? Weil heilig bedeutet ausgesondert für Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, also jeder, der die Wiedergeburt erfahren hat, der ist geheiligt durch den Herrn Jesus Christus. Er ist herausgenommen aus der Welt. Er gehört nicht mehr zur Welt. Ja, das hat ganz praktische Folgen, wenn da Fußball-Weltmeisterschaft ist und die Leute sagen, wir haben ein Tor geschossen. Dann sage ich, wer wir? Ich gehöre nicht mehr zum deutschen Volk, sondern ich gehöre zu dem himmlischen Volk Gottes. Meine Heimat ist nicht in Baden-Württemberg, sondern im Himmel. Das ist doch herrlich. Ja? Deswegen können wir auch als Gläubige eins sein, auch wenn wir schwerwiegende Unterschiede haben. Ja? Sei es zum Beispiel irgendwie früher mal Deutsche und Franzosen, ja, das ist Gott sei Dank Vergangenheit. Alle diese menschlichen Unterschiede, Palästinenser und Juden, die spielen in Christus keine Rolle mehr. Ja? Das ist etwas Gewaltiges. Der Herr Jesus hat alle Gläubigen geheiligt für sich, herausgenommen aus ihren weltlichen Bezügen. Sie leben jetzt für ihn. Ja, und dann lesen wir nochmal aus 1. Korinther 12, Vers 13, diese bekannte Stelle, ich habe sie schon angedeutet. 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also wer zur Gemeinde gehört, der ist wiedergeboren als Kind Gottes und zugleich hat ihn der Geist Gottes in einen geistlichen Organismus hineingefügt. Dieser geistliche Organismus ist die Gemeinde, auch genannt der Leib des Christus. Wir werden das dann nachher nochmal genauer hören, warum dieser Begriff gerade so gewählt wurde. Ja? Also der Geist Gottes fügt hinzu. Ich kann nicht sagen, ich habe mich der Gemeinde Gottes angeschlossen. Ja? Sondern der Geist Gottes bringt mich dazu, wenn er mich zur Wiedergeburt gebracht hat, dann bin ich in der Gemeinde Gottes. Ich bin vielleicht noch nicht in der örtlichen Gemeinde, das sollte ich dann rasch nachholen. Aber ich bin in der unsichtbaren, weltweiten Gemeinschaft aller Gläubiger. Und weil diese Gemeinschaft existiert, kannst du, gut, ich habe es mal erlebt in Kanada und in Kenia. Du kannst irgendwo hinreisen und du triffst wildfremde Menschen, anderer Beruf, andere Prägung, anderer Charakter. Und trotzdem kannst du eins sein mit ihnen. Du weißt, sie sind Kinder Gottes wie ich. Wir haben etwas, was uns verbindet. Das ist viel wichtiger als das, was uns trennt. Ja? Das ist der Leib des Christus. Das ist die Gemeinde. Da gehören wir rein. Und dieser Organismus, der ist etwas Geistliches und nicht etwas Menschliches. Und das macht es manchmal so schwer, das Ganze zu verstehen. Ja? Also die Gemeinde Gottes ist etwas anders als ein menschlicher Verein. Ja? Es gibt ja, was weiß ich, den Deutschen Fußballbund mit allen seinen Mitgliedsverbänden bis hinunter in die letzten Dörfer, Fußballverein. Ja? Da kann man beitreten. Und dann gehört man dazu und man kann wieder austreten. Aber die Gemeinde ist nichts Menschliches, sondern etwas Göttliches und Geistliches, jedenfalls ihrem Wesen nach. Und das macht es so schwierig. Die Gemeinde ist auch etwas, das hat nicht immer existiert. Das ist wichtig, dass wir heilsgeschichtlich denken und heilsgeschichtlich die Ratschlüsse Gottes verstehen. Ich möchte es nochmal kurz erwähnen, dass es eben von alters her ein auserwähltes Volk Gottes gab, nämlich das Volk des Alten Bundes, das Volk Israel, das zunächst mal in Abraham berufen wurde und ausgesondert aus den Heidenvölkern, das dann eben durch den Mosaischen Bund als das heilige Volk Gottes eingesetzt wurde. Und Gott hat zunächst einmal hauptsächlich gehandelt mit Israel. Die ganzen Jahrhunderte des Alten Bundes. Aber in dem Moment, wo der verheißene Erlöser, der Messias, der Herr Jesus Christus auf die Erde kam, geschah etwas radikal Neues. Und das haben die Juden damals nicht ganz verstanden, auch die Jünger nicht so ganz. Der Apostel Johannes sieht und beschreibt das Zeugnis des Johannes des Täufers, als er den Herrn das erste Mal sieht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist etwas Revolutionäres gewesen, diese Stellungnahme. Denn zunächst einmal haben die Juden eigentlich nur erwartet, dass der Herr Jesus der Erlöser ist für Israel, nicht für die Welt. Die Welt war überhaupt nicht im Fokus für einen frommen Juden. Ja? Also Gott hat Heilsgedanken gehabt, die gingen über das hinaus, was er im Alten Testament schon geoffenbart hatte. Es sollte etwas Neues beginnen mit Christus. Und es betraf die ganze Welt. Das Heil wurde für die ganze Welt frei zugänglich. Alle Welt konnte sich bekehren und errettet werden. Auch die Barbaren, die Skythen, die Griechen, die Samariter, die draußen waren vorher. Und deswegen spricht der Apostel Paulus von dem Geheimnis der Gemeinde. Und das möchte ich mit uns mal am Anfang auch lesen in Epheser 3. Also der ganze Epheserbrief, das kann ich euch nur ans Herz legen. Wir können da nur auszugsweise drauf eingehen, aber der Epheserbrief ist eine herrliche, wunderbare Darstellung der Ratschlüsse Gottes mit der Gemeinde, die eben früher nicht geoffenbart waren. Besonders deutlich wird es in Epheser 3, und da lese ich einige Verse daraus. Ab Vers 1: Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das ist Revolution. Im Epheser 2 spricht der Apostel Paulus von dem Zwischenwand der Umzäunung, die die Heiden und die Juden vollkommen voneinander getrennt hat. Ein Heide war ausgeschlossen vom Heil. Er durfte zum Beispiel nicht in den Tempel nach Jerusalem, der ja die einzige Anbetungs- und Opferstätte war. Er durfte auch da kein Opfer bringen, es sei denn, er hatte sich durch Beschneidung in das jüdische Volk eingegliedert. Sonst war er ausgeschlossen. Ja, das war der Status quo. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, durch das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi ist dieser Zaun eingerissen und jeder hat gleichen Zugang zur Errettung. Was übrigens für die Juden bedeutete, dass sie von ihrer hohen Treppe heruntersteigen mussten und sagen mussten, ich bin genauso ein Sünder wie ein Heide. Das ist die ganze Argumentation im Römerbrief, ja? Wo der Apostel Paulus sagt, du hast nichts voraus. Du bist auch ein Sünder, du bist ein Sünder, der mehr gewusst hat. Das gilt übrigens auch für christlich geprägte Menschen, die nicht wirklich wiedergeboren sind. Die sind genauso Sünder wie die Heiden, aber sie sind eigentlich noch schlimmer dran, weil sie wissen mehr und haben trotzdem gegen Gott gelebt. Ja? Aber jetzt sagt die Bibel, Gottes Ratschluss von Ewigkeit ist, die Heiden haben denselben Zugang. Sie werden die Herrlichkeit erben. All das, was der Messias hat, dürfen die Heiden auch haben. Können wir verstehen, dass die Juden, die unbekehrten Juden, da absolut eifersüchtig waren und gesagt haben, dieser Paulus, der muss weg vom Angesicht der Erde? Ja? Das war der Hochmut, das war der Heilsegoismus von Menschen, die gar nicht gewusst haben, was Gnade und Errettung ist. Ja? Aber Gott hat in Christus einen Organismus geschaffen, da waren alle gleich. Da gibt es nicht Mann noch Frau, nicht Sklave noch Herr, nicht Sküte oder Barbar oder Jude. Alle diese menschlichen Unterschiede sind in Christus vor Gott aufgehoben. Es gibt nur Kinder Gottes und Nichtkinder. Ja? Sünder, die unter dem Gericht der Hölle sind, oder Kinder, die begnadigt sind und die Herrlichkeit erben. Und diese Kinder, die durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus wiedergeboren sind, die schließt Gott zusammen zu der Ekklesia, zu dieser berufenen Versammlung der Auserwählten, der Heiligen, derer, die durch Christus gerecht gemacht und gerettet sind. Das ist die Gemeinde oder Versammlung, die Ekklesia. Ja? Sie ist ein Werk Gottes, nicht ein Werk des Menschen. Sie ist durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit entstanden. Sie ist auch ein Werk des Christus. Ohne das Opfer des Herrn Jesus wäre die Gemeinde undenkbar. Wir wären immer noch draußen als Heiden. Sie ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn der Geist Gottes nicht wirkt und einen Sünder zur Bekehrung führt, zur Wiedergeburt, dann gibt es keinen Eintritt in die Gemeinde. Es geht nur durch den Geist Gottes. Ja? Also alle drei Personen der Gottheit sind in der Entstehung und dem Wirken der Auferbauung der Gemeinde beteiligt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jeder auf seine Weise. Ja? Die Gemeinde ist eine Körperschaft, die Gott verherrlicht über alles hinaus. Und es ist ein ganz wesentlicher Zug der Gemeinde. Gottes Gnade, Gottes bedingungslose Liebe, seine Herabneigung zu den sündigen Menschen wird in der Gemeinde herrlich geoffenbart. Und zwar gerade dadurch, dass alles, was bei den Menschen etwas zählt, in der Gemeinde nichts zählt. Ja? Wenn du in der Welt ein Professor Doktor bist, vor dem die Leute vielleicht sich verbeugen, dann musst du, wenn du in die Gemeinde Gottes kommst, den Professor Doktor zu den Füßen des Kreuzes ablegen. Wenn du ein dicker Reicher bist, der Millionen verdient, dann musst du deinen Reichtum zu den Füßen des Kreuzes ablegen. Es zählt alles nichts. Schön, ne? Wunderbar. Ja, also alle diese Dinge, die den Menschen wichtig sind, dass du von mir aus ein Adliger bist, der vielleicht noch seine Verwandtschaft mit dem englischen Königshaus aus dem 15. Jahrhundert nachweisen kann, das zählt auch überhaupt nichts. Ja? Davon kannst du dir nichts kaufen im Reich Gottes. Ja? Sondern es zählt nur das, gehörst du dem Herrn Jesus, dem König der Könige, dem einzig Herrlichen, oder gehörst du ihm nicht? Ja? Also das heißt, durch die Gemeinde verherrlicht Gott seine souveräne Gnade. Und in 1. Korintherbrief 1 sagt der Apostel Paulus, das, was nichts ist vor der Welt, das, was töricht ist, das, was armselig ist, das hat Gott erwählt, damit sich kein Fleisch vor ihm rühme, weil der Ruhm und die Ehre gehört Gott allein. Ja, wenn wir an die Gemeinde denken, dann sollten wir immer das vor Augen haben. Ja, es ist eine Demonstration der freien Gnade Gottes, dass wir so alle zusammen sind. Lauter begnadigte Sünder. Ja? Also das ist, gehört zu den Fundamenten. Dieses Geheimnis ist, es gibt ein besonderes Volk Gottes, ein neues Volk Gottes. Das alte Volk ist beiseite gesetzt, weil es den Herrn verworfen hat, aber nicht für immer. Ja, das ist auch so eine falsche kirchliche Lehre, dass Israel für immer verworfen sei und die Gemeinde Israel beerbt. Das stimmt genau nicht. Die Gemeinde hat ein ganz eigenes Erbteil und eine ganz eigene Wesensart. Hat mit Israel nichts zu tun in dem Sinn. Ja? Wir müssen das auch bedenken. Das ist auch eine Sache, wo viele Irrlehren im Grund verdunkeln. Die Gemeinde ist ein himmlisches Volk Gottes. Es hat eine himmlische Heimat, eine himmlische Berufung und ein himmlisches Teil. Der Gläubige, fromme Israelit konnte hoffen, dass er reich wurde. Ne? Abraham war ganz schön reich, nach den damaligen Verhältnissen. Der fromme Israelit konnte auch hoffen, dass er gesund ist, weil er die Gebote Gottes hält. Hat Gott verheißen. Ja? Das waren irdische Segnungen. Israel hatte ein Land auf der Erde. Da wohnt es jetzt wieder drin, ein Wunder Gottes. Ja? Wir haben kein Land auf der Erde. Wir haben auch keine irdischen Segnungen verheißen. Ja? Das sind die Irrlehren der Charismatiker, die sagen, wenn du richtig glaubst, dann verdienst du Millionen und kannst dir ein Privatjet leisten. Ja? Das ist ein falsches Evangelium. Sondern die Bibel sagt, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann sind wir Arme und Fremdlinge hier auf der Erde. Und unser Reichtum, unsere Schätze, die sind alle wo ganz anders. Im Himmel. Dort rostet nichts. Dort gibt es auch keine Kursverluste und Zinsverluste. Das ist schön, ne? Ja, das sind Ewigkeitswerte, die für uns zählen. Unser Erbteil ist ein himmlisches, kein irdisches. Und das ist ganz wichtig in der Praxis. Ja? Die katholische Kirche hat ihre finsteren Irrlehren darauf aufgebaut, dass sie gesagt hat, wir erben den Anspruch des Königreichs auf der Erde. Wir sind berufen, Macht auszuüben auf der Erde. Ja? Die Kirche verwirklicht anstelle von Christus das tausendjährige Reich. Das hat dem Papst den Anspruch gegeben, ich habe die Macht, Könige einzusetzen. Ja? Kein König, kein Mächtiger auf der Erde hat im Grunde das Recht zu regieren, ohne dass ich ihn nicht gesalbt, gekrönt und eingesetzt habe. Ja? Das ist Irrlehre. Ja? Die Hure Babylon, diese falsche Kirche wird beschrieben in Offenbarung 17 mit allen Insignien der Macht, Purpur, Gold, Edelsteine. Ja, das ist pervers, denn die wahre Gemeinde ist berufen, eine Fremdlingsschar auf der Erde zu sein, von Machtlosen, von Nichtsen. Ja? Wir sind Könige und Priester, aber hier, das glaubt keiner, das sieht keiner, das will auch keiner anerkennen. Und das ist gerade das Schöne und Herrliche, ja, dass wir es innerlich sind und äußerlich sind wir der Kehricht und der letzte Dreck für die Welt, die Spinner. Ja, weil wenn man nicht wirklich ein fundamentalistischer, bibeltreuer Christ ist, dann ist man für die Welt völlig durchgeknallt und spinnt. Ja, ja, ist doch gut so. Ja, es wird sich ja zeigen, wer Recht behält. Ja, also da müssen wir klar sein, wir haben keinen Platz der Macht, des Reichtums, der Selbstverwirklichung hier auf der Erde. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt der Apostel Paulus in Philipper 3. Ja? Und unsere Segnungen sind himmlische Segnungen, die kann uns keiner nehmen. Ja? Dass mitten in der Verfolgung, wenn man den Geschwistern zum Beispiel in den muslimischen Ländern sie zusammenschlägt, ihnen alles wegnimmt, Frau, Kinder, Haus, dann können sie immer noch in dem Herrn sich freuen und jubeln und sagen, sie können mir alles nehmen, aber sie können mir den Herrn Jesus nicht nehmen und mein himmlisches Teil nicht nehmen. Ja? Oh, da wird man ganz beschämt als westlicher Christ, wenn man solche Zeugnisse hört. Ja? Die haben verstanden, was das Wesentliche ist, aber im Grunde ist es für uns nicht anders. Ja? Die ganzen irdischen Dinge sind unwesentlich, sind unnötig und nichtig. Wir haben ein himmlisches Teil als Gemeinde. Ja? Und das ist eben auch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der Gemeinde und dem kommenden tausendjährigen Reich. Da wird Gott wiederum, Römer 9 bis 11, seine Heilsgrundsätze und sein Regierungshandeln verändern. Die Gemeinde ist eine herausgerufene Minderheit von Gläubigen, die aus Gnade durch Glauben an Christus errettet sind. Die Gemeinde wird entrückt werden, wird in den Himmel geführt werden, Römer 11 sagt, sobald die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist ein Geheimnis, dem Herrn ist das bekannt. Ja? Dann wird die Gemeinde in den Himmel entrückt und das dürfen wir eigentlich täglich erwarten. Und danach fängt Gott an, sich wieder mit Israel und mit den Heidenvölkern zu beschäftigen. Ja? Es kommt der Tag des Gerichts über die gottlosen Heidenvölker. Es gibt ein letztes Angebot zur Bekehrung, nämlich für die, die an den kommenden Messias und sein Reich glauben, aus Juden und Heiden. Es kommt ein Überrest der Juden, wird wieder erweckt. Und dann geht es durch die große Drangsal und dann kommt Christus in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde und richtet sein Reich auf. Und das ist wieder eine ganz andere Heilszeit. Zum Beispiel wir als Charismatiker wurden in die Irre geführt und man hat uns gesagt, ganze Völker werden sich bekehren und dann wurde hingewiesen auf Jesaja, auf die Psalmen. Und irgendwann fiel mir gegen Ende meiner Charismatikerkarriere auf, Moment mal, das ist ja aufs tausendjährige Reich bezogen. Überall dort, wo wir von ganzen Völkern lesen, die an Christus glauben und die Christus anbeten, da reden wir vom tausendjährigen Reich, nicht von der jetzigen Heilszeit. Ja? Da ist nochmal alles anders, aber vorher gibt es ein schreckliches Gericht, bei dem überhaupt nur wenige Heiden übrig bleiben. Ja? Offenbarung. Das wird alles stattfinden. Der Tag des Herrn, 2. Petrus 3, das ist keine Illusion, sondern das findet so statt. Aber frag mal, wie viele Christen in der Christenheit, also Kirchen, Christen, Theologen, heute noch von dem kommenden Tag des Herrn reden. Das ist wie der Apostel Petrus vorhergesagt hat, es werden Spötter kommen, die sagen, ja, wo bleibt denn der Tag? Der kommt doch eh nie. Es bleibt immer alles so, wie es schon immer gewesen ist. Ja? Spannende Zeiten. Tits prophetische Wort erfüllt sich. Ja? Aber dieser Tag kommt trotzdem, er muss kommen. Und dann wird Christus in Macht und Herrlichkeit regieren und dann wird seine Brautgemeinde in Herrlichkeit mit ihm offenbar werden. Ja? Und dann haben wir kein Fleisch mehr an uns, dann können wir auch mitregieren. Wisst ihr, warum wir jetzt noch nicht regieren dürfen? Also ein Grund ist ganz bestimmt, dass jeder, der sein Fleisch noch an sich hat und Regierungsmacht bekommt, verdorben wird durch die Macht. Oder? Das ist das Problem. Solange noch Fleisch an uns ist, müssen wir durch diesen Niedrigkeitsweg, Anfechtungen, Bedrängnisse, wir sind der Abschaum der Welt, wir dürfen nicht regieren. Erst wenn unser Fleisch von uns genommen ist, wir verwandelt sind in der Herrlichkeit, dann können wir Macht ausüben, ohne dadurch korrumpiert zu werden. Ja, und dann werden wir die Macht auch ausüben, immer nur stellvertretend im Dienst für den eigentlichen herrlichen König der Könige, nämlich den Herrn Jesus. Er bekommt alle Ehre. Ja? Unsere Herrlichkeit, die wir dann haben werden, ist nichts anderes als ein Widerschein der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ja? Das ist die kommende Heilszeit. Und dort gelten wieder andere Grundsätze. Dort gibt es wieder einen Tempel, dort gibt es wahrscheinlich auch wieder Tieropfer, aber natürlich nicht mit sühnender Kraft. Ja? Aber jetzt haben wir einen ganz besonderen Heilsabschnitt, die Zeit der Gnade, und jetzt beschäftigt sich Gott mit der Gemeinde und die Gemeinde hat völlig andere Züge als Israel oder das tausendjährige Reich. Ja? Das müssen wir verstehen. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die verwechseln die Gemeinde mit dem tausendjährigen Reich. Ja? Die behaupten, die seien die 144.000, obwohl da in der Offenbarung 12 Stämme genannt werden mit Namen. Ja? Also so verblendet kann man auch die Bibel falsch anwenden. Ja? Also die wahre Gemeinde ist eine Heilskörperschaft, eine besondere Heilskörperschaft, die Gott herausgenommen hat aus den Heiden und aus den Juden. Das haben wir jetzt schon mal soweit verstanden. Und nun geht es darum, was ist die Berufung und das Wesen dieser wahren Gemeinde. Nun, es gibt verschiedene Bilder, mit denen das geschildert wird und ich möchte einfach sie mal erwähnen und auf einige genauer eingehen. Die Gemeinde ist das neue Volk Gottes. 1. Petrus 2, Vers 10. Ein Eigentumsvolk. In dem Sinn ist sie in derselben Stellung wie Israel, bloß mit dem Unterschied, Israel war im Fleisch und wir sind wiedergeboren, wir haben den Geist Gottes. Ja? Ein heiliges Priestertum. Ein Heiligtum Gottes. Auch das hat Israel schon vorher gehabt. Ja? Also genau dieselben Stelle, die genau dieselbe Formulierung, die der Geist Gottes in 1. Petrus 2 auf die Gemeinde anwendet, über das heilige Priestertum und über das Heiligtum und das heilige Eigentumsvolk, genau dasselbe steht in 2. Mose 19 von Israel. Ja? Israel hat versagt, Gott hat die Gemeinde eingesetzt, um dieses fortzuführen. Wir sind also ein heiliges Priestertum und ein Tempel Gottes auf der Erde. Ja, das ist ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde, da kommen wir noch drauf. Dann ist die Gemeinde der Leib des Christus, das ist klar, das haben wir schon in 1. Korinther 12 gesehen. Die Gemeinde ist aber auch die Braut des Christus, die verlobte Ehefrau des Christus. Da werden wir auch noch drauf kommen. Das ist 2. Korinther 11, Vers 2 und es ist eben auch Epheser 5. Ja? Die Gemeinde ist auch die Herde Gottes, die Herde des guten Hirten. Ja? Johannes 10 kennen wir alle sehr gut. Ja? Wir sind die Schafe des Herrn. Er ist der Hirte, der große Hirte der Schafe. Das ist auch so ein geistliches Bild, das Gott von der Gemeinde gibt und das uns etwas zu sagen hat. Jedes dieser Bilder hat eine besondere Botschaft für uns. Da sollten wir immer wieder drüber nachdenken. Wir können es nur anreißen jetzt in diesem Vortrag, aber es ist so, dass die Gemeinde eben verschiedene Aspekte hat und die sind alle wahr, die sind alle real, aber die sind alle geistlich. Die kannst du nicht greifen. Ja? Die sind etwas Innerliches, etwas Geistliches. Das Wort Gottes sagt es. Es ist eine Realität vor Gott in Christus, aber wir spüren und fühlen es nicht. Ja? Und manchmal will man spüren und fühlen. Ja? Manchmal will man die Herrlichkeit der Gemeinde in einem herrlichen Kirchengebäude oder in einem tollen Versammlungshaus dargestellt haben, das ein paar Millionen kostet. Ne? Ja, so wenn man da so in Karlsruhe irgendwie durchfährt, dann sieht man diesen Pfingstlertempel vom Siegfried Müller, ja, so ein Kuppelbau aus Marmor, der weithin sichtbar eine äußerliche Herrlichkeit demonstrieren soll. Ja. Das ist aber nicht gemeint. Ja. Die Gemeinde kann sich im letzten Schuppen treffen. Viele gesegnete Gemeindeversammlungen waren in Scheunen, ja, nahe bei den Schweinen oder bei den Rindern, gar kein Problem. Ja, die Herrlichkeit der Gemeinde ist innerlich. Ja, also wie gesagt, diese verschiedenen Aspekte, vielleicht nehmen wir einfach mal die Hauptaspekte nochmal uns mit dem Wort Gottes vor. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Ich lese mal Epheser 2 von Vers 19 ab. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich habe mir das auch mal irgendwann so überlegt. Ja, die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, die Gott erhält, der Gott so viel Gutes tut, die allermeisten Menschen, sie sind voller Finsternis, sie fluchen über Gott, sie schimpfen über ihn, sie ehren ihn nicht, sie danken ihm nicht. Und da gibt es mitten in dieser Welt helle Lichtpunkte. Und das sind die Gemeinden Gottes, wo Gott Ehre, Dank und Anbetung dargebracht wird. Ja? Das ist Gott wichtig, dass es auf dieser Erde Tempel gibt. Tempel, in denen der lebendige, wahre Gott verehrt wird. Ja? Das ist vielleicht die höchste und wichtigste Berufung, die wir überhaupt haben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ja? Dass wir ein Tempel Gottes sind, dass wir eine Priesterschaft sind, die berufen ist, die Wohltaten dessen zu verkündigen, der uns errettet und berufen hat. 1. Petrus 2, Vers 10. Ja? Das ist ein unglaubliches Vorrecht, Priester des Allerhöchsten zu sein. Und für Gott ist es wichtig, dass er von den Seinen Anbetung und Dank und Ehre in Lauterkeit, in Heiligkeit empfängt. Das ist für Gott überaus wichtig. Und dazu gehört auch die Absonderung der Gemeinde. Die Gemeinde muss abgesondert sein von der Welt, weil sie eine Wohnstätte des heiligen Gottes ist. Das ist ein ganz grundlegender Gedanke, den wir tief verinnerlichen sollten. Denn die Welt und der Satan versucht immer wieder die Gemeinde, die abgesonderte heilige Gemeinde mit der Welt, mit der Namenschristenheit zu vermischen und hineinzuziehen, aufzusaugen von der Welt. Und damit, das ist der geistliche Ruin der Gemeinde. Ja? Deswegen 2. Korinther 6 gehört also ganz entscheidend zu den Fundamentallehren biblischer Gemeinde dazu. Ich lese mal ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also wenn es darum geht, die Gemeinde reinzuhalten, zu heiligen, dann ist es nicht die Theorie von irgendwelchen überspannten, sektiererischen Christen, sondern hier geht es 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18, ja? Sondern das ist eine Wesensnotwendigkeit. Wenn wir uns das anschauen, wie war das im Alten Testament? Als der heilige Gott unter den Menschen wohnen wollte, ja, da musste ihm ein Heiligtum geschaffen werden und wehe, irgendein unreiner Israelit ist in dieses Heiligtum eingetreten. Das war sein Tod. Ja? Und jedes Mal, wenn etwas Unreines in dieses Heiligtum hineinkam, musste es durch Opfer wieder entsündigt und geheiligt und neu geweiht werden. Ja? Das ist ein Vorbild. Das sagt etwas auch über das Wesen der Gemeinde. Wenn wir die Stiftshütte im Alten Testament studieren und auch den Tempel, das sind kostbare Grundsätze und Gedanken. Wenn wir die alttestamentliche Priesterschaft studieren, da können wir ganz viel typisch, vorbildlich für uns lernen. Ja? Ganz einfach gesagt, das, was Israel äußerlich hatte, haben wir geistlich. Ja, da geht es nicht darum, irgendwas nachzuahmen, geht gar nicht. Wir haben ganz andere Verhältnisse, aber geistlich können wir etwas davon lernen, dass zum Beispiel der Priester immer erst sich waschen musste, bevor er Opfer gebracht hat. Ja? Wenn wir sonntagmorgens in die Versammlung kommen, um den Herrn anzubeten, haben wir uns da auch gereinigt? Nicht mit Wasser, mit dem Blut Jesu Christi, 1. Johannes 1. Hoffentlich haben wir das. Sollten wir eigentlich. Ja? Sich darauf achte, ich bin mit Frieden mit meinen Mitgeschwistern, ich habe keine bewusste Sünde, ich habe die Dinge bereinigt, dann kann ich vor den Herrn treten und ihm priesterlich dienen. Ja? Also diese Vorbilder haben uns was zu sagen. Aber kann ich jetzt nicht darauf eingehen? Tatsache ist, der Grund, warum wir uns absondern von der Welt, von Irrlehren, von der falschen Christenheit ist, Gott gefällt es, in unserer Mitte zu wohnen. Und wenn Gott in unserer Mitte wohnen bleiben soll, dann müssen wir uns von Unheiligem, Unreinem trennen. Ja? Das ist das, was der Apostel Paulus den Korinthern sagt in 1. Korinther 5, das Passahlamm, euer Passahlamm, Christus ist für euch geschlachtet worden. Ihr könnt nicht den Sauerteig von unbereinigter moralischer Sünde, von Hurereisünde in eurer Mitte dulden und denken, ihr könnt weiter Gottesdienst feiern. Das würde das Heiligtum verunreinigen. Der Herr kommt dann nicht in die Mitte, wenn die Versammlung sich in einem solchen Zustand vor ihm präsentiert. Ja? Also das heißt, diese Trennung zwischen den wahren Gläubigen und der Namenschristenheit und der Welt ist eine Wesensnotwendigkeit, weil Gott in der Mitte der wahren Gläubigen wohnt. Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, aber das hat doch Konsequenzen. Das ist auch kein Automatismus, ihr Lieben. Wenn der Herr Jesus Christus durch seinen Geist in unserer Mitte sein will, dann sollte unser Leben dementsprechend auch aussehen. Ja, das gehört zusammen. Also deswegen, Absonderung ist eines der Wesensmerkmale, weil wir ein Tempel, eine Wohnstätte Gottes sind und Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist. Dann die Braut des Christus. Das ist ja auch eine so herrliche Wahrheit, die wir im Epheser 5 finden. Vielleicht lesen wir das auch einmal, weil das so schön ist und auch zeigt, was der Herr, wie der Herr die Gemeinde sieht. Epheser 5, Abvers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist etwas Gewaltiges. Wisst ihr, ich denke, wir alle sind realistisch. Wenn wir unser eigenes Leben ansehen, dann haben wir hoffentlich eine klare Vorstellung davon, dass wir ganz und gar nicht ohne Flecken und Runzeln sind. Ich hoffe, uns sind gewisse Runzeln und Flecken klar bewusst, die wir mit uns rumtragen. Ja, wir sind nicht perfekt in uns selber. Aber das andere ist, Gott sieht uns heilig, untadelig und vollkommen in Christus. Ja? Durch den Herrn Jesus sind wir vollkommen gemacht. Sonst könnten wir mit Gott gar keine Gemeinschaft haben. Ja? Und genauso die Gemeinde. Die äußerliche Gestalt der Gemeinde ist voller Flecken und Runzeln, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ja? Ich glaube, es gibt keine örtliche Gemeinde, und ich komme ja in manche Gemeinden herum, wo man nicht Mängel sieht, zu kurz kommen, Schwächen, Missstände. Aber durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus ist die Gemeinde von ihrem Wesen her trotzdem vor Gott heilig und untadelig. Ja? Die Differenz zwischen unserem Versagen und der Vollkommenheit, die Gott fordert, diese Differenz hat unser Herr Jesus erstattet. Mit seinem Opfer. Das ist der einzige Grund. Ja, wir sind nur heilig und untadelig in Christus und durch Christus, in uns selbst. Na, da wissen wir, was wir sind. Ja? Sollten Sie jedenfalls wissen. Und das ist dieses Spannungsverhältnis, dass wir, wenn wir in eine normale Gemeinde gehen, wahrscheinlich nach ein paar Monaten jede Menge Missstände aufzählen können und auch jede Menge Gründe, warum wir eigentlich gleich wieder gehen sollten. Ja? Aber es ist trotzdem nicht richtig. Ja, weil diese menschlichen Mängel, die gehören zu der irdischen Existenz der Gemeinde dazu, und trotzdem sieht Gott sie als etwas Herrliches und Heiliges, und der Herr Jesus lässt sich herab, in der Mitte von solchen zu sein, die alle möglichen Mängel noch haben. Wie gesagt, da spreche ich jetzt nicht von nicht gerichteter Sünde, weil das ist etwas, was den Herrn und den Geist Gottes betrübt und eine Gemeinde ruinieren kann. Sondern ich rede von den Mängeln, die uns bewusst sind, die wir dem Herrn bekennen und die trotzdem noch ein Stück da sind, ja, wo der Herr dran arbeitet und wir auch, aber wir sind noch nicht so weit. Ja. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich denke, das ist auch unsere Erfahrung. Ja. Und diese Dinge sind bedeckt von dem Blut Jesu Christi und wir sind trotzdem vor Gott heilig und untadelig und haben den Zugang zu ihm. Ist es nicht herrlich? Das ist Gottes Gnade. Ja. Das ist aber nicht so, dass wir jetzt sagen können, heuer, dann lass uns mal hier locker leben und unseren Spaß haben und die Gemeinde zu einem menschlichen Verein machen, wo jeder machen kann, was er will. Ich denke, das ist uns auch klar. Wenn wir die Gnade Gottes verstanden haben, dann ist es unsere Berufung, dass wir unserer heiligen Stellung gemäß auch möglichst annäherungsweise dementsprechend leben und wandeln als Gemeinde. Ja? Dieses Bemühen um Heiligung und eine christusgemäße Lebensweise sollte bei jedem echten Christen und in jeder echten Gemeinde da sein. Und trotzdem spüren wir unsere Unvollkommenheit. Ja? Und trotzdem hier steht, Christus hat die Gemeinde für sich selbst heilig und untadelig vor Gott gestellt, vor ihn selbst gestellt. Und das ist doch herrlich. Ja? Und unsere Berufung, einmal werden wir wirklich auch dem Wesen nach heilig und untadelig sein, erst nach der Entrückung. Ja? Wenn wir auferweckt sind, wenn unser Fleisch nicht mehr da ist, das wird herrlich sein. Und solange sind wir auf dem Weg, in diesem Spannungsverhältnis zwischen unseren eigenen menschlichen Unvollkommenheiten, der menschlichen Seite der Gemeinde und der göttlichen geistlichen Seite. Und das Ziel Gottes ist, dass die geistliche Seite immer wichtiger und gewichtiger und einflussreicher wird und die menschliche Seite immer mehr zurücktritt. Ist es auch unser Ziel? Das fängt ja bei unserem persönlichen Leben an. Dass unser Fleisch in den Tod kommt, mit Christus gekreuzigt, dass der Herr Jesus immer mehr von unserem Leben bekommt. Wenn das in unserem persönlichen Leben nicht so ist, dann ist unsere Gemeinde auch nicht so. Ja? Weil das, was wir in der Gemeinde haben, das ist eigentlich nur die Summe dessen, was der Einzelne auch persönlich lebt. Ja? Da kann kein großer Gegensatz bestehen. Aber das ist eben dieser Punkt, die Gemeinde ist die verlobte Braut des Christus. Der Herr Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Blut für uns zu geben am Kreuz. Und er hat uns erworben als eine heilige Braut für sich. Und das sollte auch ein weiterer Ansporn sein für biblische Heiligung. Ich predige biblische Heiligung, das macht mich für manche etwas zum Ärgernis. Aber wisst ihr, ich kenne auch gesetzliche Heiligung aus der falschen Heiligungsbewegung. Ja, wo die Leute die Peitsche schwingen und sagen, wenn ihr nicht genauso lebt wie Christus, dann fahrt ihr in die Hölle, ihr habt keine Chance. Ja. Das ist überhaupt nicht Gottes Botschaft. Aber die Bibel sagt ganz einfach das. Christus hat uns aus Gnade in eine herrliche Stellung versetzt, als Priester, als Könige, als Braut, als Tempel. Lasst uns in der Kraft des Geistes bestrebt sein, dieser Stellung gemäß zu leben. Das ist Gnade. Das ist biblische Heiligung. Ja? Wenn der Herr Jesus so viel dran gegeben hat, uns als seine Braut zu erwerben, dann wollen wir alles dran setzen, unserem Bräutigam zu gefallen, treu zu sein und für ihn zu leben, nicht für uns selbst. Das ist jedenfalls das, was mir aus dem Ganzen wichtig geworden ist. Für mich selbst. Ja? Und ich denke, das sollte jeder so sehen. Wir sind um einen Preis erkauft. Und in 2. Korinther 11 finden wir eben auch diese bemerkenswerte und nachdenkenswerte Stelle, wo es um Endzeitverführung geht. Da haben falsche Apostel die Korinther durcheinander gebracht. Und der Apostel Paulus sagt ihnen etwas ganz Wichtiges in 2. Korinther 11, ab Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Versteht ihr, hier ist genau dieselbe Wahrheit angesprochen wie in Epheser 5. Die Gläubigen sind nach ihrer Bekehrung und Wiedergeburt verlobte Braut des Christus. Ja? Wir haben ja diese Sitten von 1. Mose 24 vor Augen, die Brautwerbung. Ja, in dem Moment, wo der Kaufpreis, der Brautpreis bezahlt war, war Rebekka die gesetzlich festgeschriebene Ehefrau für Isaak. Aber sie war noch nicht bei ihm. Der Vollzug dieser Ehe war noch nicht möglich. Sie musste erst eine lange Wanderung machen, über wahrscheinlich mehr als 1000 Kilometer, bis sie zu ihrem Bräutigam kam. Aber sie war schon seine Frau. Und das ist genau das Bild für unseren geistlichen Zustand hier auf der Erde. Wir als Gläubige, die Gemeinde, ist Verlobte, fest verheiratet durch einen Bund, durch einen Brautpreis erworbene Ehefrau des Christus. Aber die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Die Vereinigung, die findet im Haus des Vaters statt, im Himmel. Da sind wir noch nicht. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir hier auf der Erde hingegeben für unseren Bräutigam leben, ohne uns von anderen Liebhabern zur Untreue verführen zu lassen. Ich sage immer, wenn der Rebekka zwischendrin eingefallen wäre, ich möchte eigentlich gar nicht Isaak, sondern ich finde diesen Mann da viel, viel begehrenswerter, den ich da in der Herberge getroffen habe. Was wäre denn das gewesen? Das wäre ein schreiendes Verbrechen gewesen. Das wäre Ehebruch, Untreue gewesen. Ja? Und darum geht es, dass der Feind versucht, uns zur Weltliebe zu einer Hinneigung zu falschen Götzen, falschen Jesusgestalten zu verführen, solange wir hier noch auf der Erde sind. Und damit dem Herrn die Ehre zu rauben und ihn zu betrüben. Und deswegen sagt der Geist Gottes durch den Apostel Paulus, passt auf, dass der Satan euch nicht von dieser einfältigen Hingabe an den Herrn Jesus ablenkt und abbringt. Das kann passieren. Ja? Da müssen wir wachsam sein. Und das ist genau der Punkt, die Brautgemeinde, sie soll ihren Weg gehen. Und da gibt es aber auch noch die Hure Babylon. Ein Bild für die Welteinheitsreligion der Endzeit. Ja? Und der Satan versucht, die Angehörigen der Braut des Christus zu der Hure Babylon hin zu verführen und da hineinzuziehen. Zum Beispiel durch die ökumenische Bewegung, da werden wir noch etwas drüber hören. Ja? Und unser Ziel muss sein, dass wir in der ersten Liebe zu dem Herrn Jesus, in der Einfalt, in der Hingabe an den Herrn Jesus bleiben, trotz aller verführerischen Dinge, trotz aller Prüfung. Ja? Davon spricht dieses Bild von der Braut. Und das dritte, die dritte Erwähnung von der Braut, das ist die Vollendung. Ne? Die Hochzeit des Lammes im Himmel. Dann haben wir keine Kämpfe mehr, keine Versuchungen mehr, keine Probleme mehr. Dann gibt es nur noch jubelnde Freude. Aber hier auf der Erde sind wir noch geprüft und herausgefordert. Das ist die Braut des Christus. Und dann der Leib des Christus. Vielleicht auch dazu noch einmal aus dem Römer 12 eine Aussage. Vers 4. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wovon spricht es? Nun, es ist ganz einfach. Ich glaube, dieses Bild vom Leib des Christus besagt, wir sind die irdische, der Handlungsorgan des erhöhten, verherrlichten Herrn auf der Erde. Der Herr Jesus ist im Himmel zur Rechten des Vaters auferstanden, verherrlicht. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber wenn der Herr Jesus einen Menschen ansprechen will und ihm das Evangelium weitergesagt haben will, wen benutzt er? Nun, er könnte auch Engel benutzen, aber in der Regel benutzt er seine Gläubigen. Die Gläubigen, die das Handlungsorgan des Herrn auf der Erde bilden. Ja? Der Leib des Christus, das spricht davon, dass wir berufen sind, die Anweisungen unseres himmlischen Hauptes zu befolgen. Das ist ja ein sehr sprechendes Bild. Ja? Wenn wir gesund sind, und das ist große Gnade, dann entscheide ich hier in meinem Kopf, ich will diese Uhr an mich nehmen. Und dann gehorchen hier, ich weiß nicht, ich schätze mal 50, 80, 100 Muskeln, arbeiten zusammen, damit dieser Impuls des Hauptes 1:1 umgesetzt wird. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann sind wir krank. Ja? Also wenn der Herr Jesus will, dass das Evangelium in irgendeiner Volksgruppe 5.000 oder 10.000 Kilometer von uns weg verkündigt wird, dann will er eine Anweisung geben und er möchte, dass die Menschen, denen er sie gibt, folgen, bereit sind, diese Anweisung auszuführen, auch wenn die viel kostet. Und dadurch wird er verherrlicht und werden mehr Menschen noch zu Anbetern Gottes gemacht. Ja, das ist Mission, Leib des Christus. Aber auch in der Gemeinde sollte es so sein, dass alles, was die Gemeinde tut, von dem Haupt geleitet wird. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin Leib des Christus als Gemeinde, dann sage ich nicht, ach, lass uns doch mal einen 10-Jahres-Plan machen, einen 5-Jahres-Plan, einen 3-Jahres-Plan, lass uns mal Wachstumsziele machen. Hier müssten erst mal 500 Leute her und in 10 Jahren wollen wir uns verdoppeln. Ja, so wie die Manager Wachstumsziele für ihre Coca-Cola GmbH aufstellen, das kann nicht sein. Ja? Sondern biblische Gemeinde funktioniert so, dass das Haupt die Impulse gibt und der Leib setzt sie gehorsam um. Und wenn das Haupt keine Impulse gibt, dann ist der Leib still. Sonst sind wir krank. Ne? Also wir wissen, was passiert, wenn unser Leib Bewegung macht, ohne dass unser Kopf das will. Ja? Dann sind wir geistig eingeschränkt, körperlich eingeschränkt und, wie man so sagt, behindert. Ja? Genauso, wenn eben der Kopf etwas will und der Leib verweigert die Funktion. Ja? Dann sind wir krank. Und das ist genau der Gedanke, dass wir lernen, unser Leben, unser persönliches Leben, auch das Leben als Gemeinde, möglichst nach den Impulsen des Hauptes, die er durch seinen Geist, durch sein Wort gibt, auszurichten und nicht nach unseren eigenen Gedanken, Vorstellungen und Plänen. Ja? Der Leib des Christus ist ein geistlicher Organismus und der Geist Gottes sollte alle Glieder, alle Gelenke, alle Muskeln dieses Leibes leiten. Wenn dann irgendeiner als Mensch dazwischen pfuscht und sagt, ich will aber, dass hier was ganz anderes passiert, dann können wir uns vorstellen, ja, dann funktioniert es nicht so. Dann kommt der Bewegungsablauf durcheinander. Ja? Also es ist ein ganz interessanter Gedanke, dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn die Dinge tun, die der Herr uns aufträgt. Nicht irgendwas, was wir uns vorstellen, sondern das, was der Herr jedem Einzelnen sagt. Ja? Und das ist auch diese Sache, 1. Korinther 12, da geht es nicht nach den menschlichen Begabungen. Ja, man könnte ja sagen, naja gut, wunderbar, wir brauchen einen Ältesten und wir haben da einen erfolgreichen Manager aus der örtlichen Firma bei uns in der Gemeinde. Ist ja klar, wer Ältester wird, oder? Tja, und in der biblischen Gemeinde ist es eben so, dass es durchaus normal ist, dass von mir aus der Großgrundbesitzer, der Gläubige, ganz einfach unter den Brüdern und Geschwistern sitzt in der Reihe und dass der Sklave, der diesem Großgrundbesitzer gehört, der Älteste in der Gemeinde ist. Ja? Weil da geht es weder um weltliche Ausbildung, ich habe ein Theologiestudium, also bin ich hier der Pastor, darum geht es nicht, sondern es geht um die Gnaden, Gaben und Berufungen des Herrn. Gott kann einen Bruder zum Predigen berufen, der im Zweifelsfall sogar nicht mal normal reden kann im Alltag. Ja? Immer wieder vorgekommen, dass es Brüder gibt, die können kein normales Gespräch richtig führen, sind vielleicht ein bisschen sprachbehindert, lispeln, aber wenn sie verkündigen dürfen, ist es weg. Aber auch nur so lange, wie sie verkündigen. Ja? Also der Leib des Christus wird erbaut durch geistliche Gaben und Geisteswirkung, nicht durch Fleischeswirkung und menschliche Begabung. Ja? Ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo wir anfangen zu sagen, jawohl, die Mächtigen und Großen der Welt, die kommen bei uns an die oberste Stelle, da haben wir im Grund biblische Gemeinde verraten und bauen völlig falsch. Ja? Was nicht heißt, dass nicht vielleicht manchmal auch ein wirklich jemanden berufener Ältester ist, der auch im Beruf vielleicht eine Leitungsfunktion hat. Ja, das kann es durchaus geben, aber das ist kein Automatismus, dass menschliche Befähigung, menschliche Begabung identisch ist mit geistlicher Befähigung und geistlicher Begabung. Ja? Der Herr kann jemand ausrüsten und berufen, der menschlich gesehen ziemlich unfähig für diese Aufgabe ist. Und was ist die Folge? Er hat die Ehre, nicht das Fleisch. Ja? Deswegen gefällt es Gott manchmal. Ja? Und das gehört mit zu diesem Leibesgedanken dazu. Genauso auch, dass wir alle zusammengehören und unter der Leitung des Geistes miteinander Leid tragen, uns miteinander freuen, die Lasten des anderen tragen, dem anderen helfen durch Ermutigung, Ermahnung, Korrektur, dass wir uns füreinander verantwortlich fühlen. Ja, wir sind eine Einheit. Wir können nicht sagen, Hauptsache ich bin mit Gott in Ordnung, was mein Mitbruder da neben mir auf der Bank macht, das interessiert mich nicht. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Sondern wir alle gehören zusammen. Wenn ein Glied sündigt und vom Herrn abweicht, dann werden alle in Mitleidenschaft gezogen und alle sind gerufen zu beten und zu helfen, dass der eine wieder zurechtkommt. Ja? Also das sind so ein paar geistliche Grundsätze, die sich ergeben aus dem Wesen der Gemeinde. Ich will noch ein paar Punkte nennen, werden das dann im zweiten Vortrag nochmal aufgreifen. In den weltlichen Gemeinden und Kirchen ist der Mensch im Mittelpunkt. In der katholischen Kirche ist es der Bischof, der eigentlich alle geistlichen Funktionen in sich zentriert und an die Priester delegiert. Und was Wichtiges kann nur durch den Bischof gemacht werden. In den modernen Gemeindewachstumsbewegungen ist es der ungläubige Besucher, der im Mittelpunkt steht. Ja? Seeker-friendly, besucherfreundliche Gottesdienste. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Alles wird darauf ausgerichtet, dass der Mensch sich wohlfühlt. In der wahren Gemeinde Gottes ist es nicht so. In der wahren Gemeinde Gottes ist der Herr Jesus Christus immer der Mittelpunkt. Und alle Dinge richten sich nach dem, was der Herr Jesus will, nicht was wir Menschen wollen. Und der Mensch tritt zurück und Christus tritt vor. Und hat der Mensch davon irgendwelchen Schaden? Entgeht ihm was? Nein, sondern der echte Segen Gottes fließt dort, wo der Mensch im Hintergrund ist und Christus im Vordergrund. Das ist das Geheimnis, ja? Wenn der Mensch sagt, ich will aber meine Bedürfnisse hier befriedigt haben, dann schneidet er sich vom Segen Gottes ab, falls diese Bedürfnisse mit dem Wort Gottes kollidieren. Ja? Es geht darum, dass der Herr Jesus hier das Sagen hat in der Gemeinde und nicht irgendein Mensch. Und das bedeutet auch, dass wahre Gemeinde immer Gemeinde nach dem Wort Gottes ist. Eine Gemeinde, die sagt, das Wort Gottes ist für uns nicht so ganz wichtig. Wir haben Satzungen, wir haben Grundsätze, wir nehmen Managementprinzipien mit hinein in unser Gemeindeleben. Das ist keine biblische Gemeinde. Ja? Sondern biblische Gemeinde erkennt an, dass das Haupt, der Herr, durch seine Werkzeuge, die Apostel, uns alles gesagt und gegeben hat, was für biblische Gemeinde nötig ist, nämlich durch die Briefe der Apostel. Ja? Das ist unsere Grundlage, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, haben wir gerade gelesen. Ja? Das ist nicht, dass die Apostel und Propheten selber die Grundlage wären, sondern das bedeutet, aufgebaut auf dem Fundament, dass die neutestamentlichen Apostel und Propheten durch die Schriften des Neuen Testaments gelegt haben. Ja? Also das Neue Testament ist sozusagen die geistliche Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde. Deswegen heißt sie auch manchmal so. Ja? Und Gemeindeleben soll bestimmt werden durch das, was der Herr Jesus durch seine Apostel in seinem Wort festgelegt hat, nicht durch menschliche Grundsätze. Und deswegen sage ich auch, biblische Gemeinde ist überzeitlich. Eine wirklich biblische Gemeinde im 21. Jahrhundert funktioniert im Prinzip genauso wie die biblische Gemeinde im 1. Jahrhundert. Ja? Es sind Gläubige, die verbindlich dabei sind, die Gott anbeten und dienen. Das sind Brüder, die als Älteste und Verkündiger den Dienst tun, die lehren, die das Wort verkündigen. Es Im Grund gibt es da keine Neuheiten, keine Neuentwicklungen, die nötig wären oder die Gott vorgesehen hätte, über das hinaus, was wir schon in der neutestamentlichen Gemeinde des ersten Jahrhunderts finden. Ja? All das, was wirklich davon abweicht, ist im Grund von Gott nicht vorgesehen und ist auch ein Hindernis und kein Segen und kein Fortschritt. Ja? Also das, dass wir da heute Ventilatoren haben und solche Dinge, das ist alles untergeordnet. Ja? Und deswegen versuche ich auch immer, meine Vorträge ohne PowerPoint zu machen. Das kann jeder halten, wie er will, aber ich möchte nicht, dass, wenn der Computer abstürzt, auch meine Predigt abstürzt. Ja? Und wenn man einfach dieses Buch hat und seine Stimme, ja, dann ist man auf derselben Ebene wie der Apostel Paulus auch. Ja? Und das hat was für sich, würde ich mal einfach so sagen. Ja, gut. Ich denke, wir werden es mal dabei belassen. Wir haben vieles gehört, aber es ist nur ein ganz kleiner Teil. Man könnte noch viel, viel mehr zu dem Thema sagen. Ich kann euch nur wirklich empfehlen, studiert den Epheserbrief, den Kolosserbrief. Schaut mal hinein in diese Reichtümer. Wir können es gar nicht erfassen, was unsere Berufung alles beinhaltet, wie Gott Gemeinde sieht. Aber es ist etwas enorm Aufbauendes und Glaubensförderndes, wenn wir uns damit beschäftigen. Und wir dürfen immer beten, Herr, schenk mir, dass ich das auch im Umgang mit meinen Mitgeschwistern im Gemeindeleben auch wirklich mit hineinnehmen und umsetzen kann. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich denke, da schenkt der Herr uns Gnade. Ja, wir wollen zum Abschluss noch beten. Ich bitte diejenigen aufzustehen, die das können, und dann schließen wir mit einem kurzen Gebet ab. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so herzlich, dass wir etwas hineinschauen durften in dein wunderbares Wort, in dieses Wort, das uns das Geheimnis deiner Gemeinde offenbart, deine Gedanken, die Heilsgedanken des Vaters über uns, die wir größtenteils aus den Heiden sind, die wir gar nie Zutrittsrecht hatten zu dem Heil Gottes, bis du dein Opfer gebracht hast und bis du diese Gemeinde begründet hast mit deinem vollkommenen Sühnopfer, mit deiner Auferstehung und Verherrlichung, sodass wir jetzt gemeinsam Miterben deiner Herrlichkeit sein dürfen und mit Einverleibte, solche, die mit zum Leib gehören. Wie wunderbar ist es! Schenke doch, dass wir diese Gedanken wirklich festhalten und sie uns ermutigen, dass sie uns prägen, dass wir dadurch auch in unserem Leben, in der Gemeinde und persönlich gestärkt und ermuntert werden. Danke für den Reichtum deines Wortes. Segne uns auch im Austausch, segne uns in der Pause und schenke Gnade, dass wir weiterhin dein Wort verstehen dürfen, dass uns deine Gedanken klarer werden und sie unser Herz ergreifen und anrühren. Wir preisen dich und danken dir für deine Güte. Amen.